DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Pilotprojekt, wie die EZB den digitalen Euro vorantreibt und Billigzug statt Billigflieger, wie Spanien immer mehr Menschen auf die Schiene lockt. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Das Klimapaket ist aus Sicht der EU-Kommission geschnürt. Bis 2030 sollen mindestens 55% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden im Vergleich zum Jahr 1990. Wie teuer das Ganze für Europas Verbraucher wird und welche Rolle die geplante CO2-Grenzabgabe spielen soll, darüber informierten heute Vertreter der EU-Kommission in Brüssel. Holger Beckmann war für uns dabei.
Es erscheinen Details zu sein des Fit for 55-Programms der Europäischen Union für die langfristige CO2-Reduzierung bis hin zur Klimaneutralität. Aber aus Sicht der EU-Kommission sind es entscheidende Details, sagt Frans Timmermans, Kommissionsvizepräsident und zuständig für den Klimaschutz und für den europäischen Green Deal. Wenn wir unsere Wirtschaft auf einen wirklich nachhaltigen Kurs bringen wollen, dann müssen wir auf diese Details schauen und sie neu justieren. Denn nur dann können wir sicher sein, dass der Wandel insgesamt fair und ausgeglichen erfolgt. Fair einerseits mit Blick auf die europäischen Steuerregelungen beim Energieverbrauch, ausgeglichen bei der Frage, wie man in der EU in Zukunft mit Produkten umgeht, die aus Drittstaaten eingeführt werden und bei deren Produktion viel CO2 anfällt. Und das eben ohne im Herstellungsland dafür Abgaben zahlen zu müssen, jedenfalls nicht in der Höhe, wie sie in der Europäischen Union in Zukunft fällig werden. Noch erscheint das wie Zukunftsmusik, aber der Weg zum nachhaltigen Klimaschutz in Europa sei endgültig eingeschlagen. Deshalb sei auch eine CO2-Grenzabgabe notwendig, sagt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, auch um Europas Wettbewerbsfähigkeit international zu erhalten.
But as long as industrial installations outside the EU are not subject to similar ambitious measures,
denn solange wie die Industrieproduktion außerhalb der EU nicht den gleichen Standards bei den CO2-Emissionen unterliegt, wie das bei uns in Europa der Fall ist, brauchen wir eine solche Abgabe.
The price of carbon between domestic products and imported goods for certain sectors.
Die Kommission schlägt ja beispielsweise besonders energieintensive Bereiche vor, etwa die Zementherstellung, die Eisen- und Stahlindustrie oder die Aluminiumerzeugung. Ab 2026 soll die CO2-Abgabe dann bei der Einfuhr erhoben werden. In einer Übergangsphase vom übernächsten Jahr an muss der Import solcher Produkte mit dem jeweiligen CO2-Emissionsanteil bereits dokumentiert werden. EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni zufolge gibt es in den Mitgliedstaaten eine große Bereitschaft dazu, dieses Vorhaben zu unterstützen. Die Überarbeitung der inzwischen 20 Jahre alten EU-Energiesteuer sei der zweite zentrale Baustein, um das Fit for 55-Programm zu unterstützen. Kerosin für den Flugverkehr soll dabei künftig nicht mehr steuerfrei bleiben. Schiffsdiesel wird stärker besteuert. All dies, um Airlines und Reedereien zum Einsatz klimafreundlicherer Antriebe oder Treibstoffe zu bewegen. Und der Verbrauch fossiler Energien insgesamt soll mit höheren Abgaben belegt werden. Gentiloni räumte ein, dass die Energie deshalb teurer werde. Hier müssten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, soziale Schieflagen zu vermeiden und auch da für einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen zu sorgen.
Durch ihre klimapolitischen Pläne setzt die EU Europas Industrie unter erheblichen Druck. Neben den Autobauern sind vor allem energieintensive Branchen wie die Stahl-, Zement- oder Chemieindustrie betroffen. Wie gut Deutschlands börsennotierte Konzerne darauf vorbereitet sind, dieser Frage ist Nicolas Buschlüter in Frankfurt nachgegangen.
Egal, wie die neuen EU-Klimaregularien im Detail aussehen werden, die börsennotierten Unternehmen in Deutschland stehen vor einer Mammutaufgabe. Vor allem mittelgroße und kleinere Firmen seien noch nicht so gut darauf vorbereitet, ihren CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren zu senken, sagt Nachhaltigkeitsexperte Ingo Speich von der DekaBank. Die Firmen, die schon früher viel CO2 ausstießen, seien schon weiter.
Dazu zählt eine RWE, eine Heidelberg Zement, eine BASF beispielsweise oder auch eine ThyssenKrupp. Die haben schon das Thema auf dem Schirm und haben in den letzten Jahren einiges gemacht, um die CO2-Emissionen zu senken. Die großen Unternehmen sind dahingehend ein Stück weit sensibilisiert. Die Frage ist aber, ob sie es zeitnah auch dann schaffen werden, was sie vorhaben.
Der Energiekonzern RWE zum Beispiel hat sich vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Der Stahlriese ThyssenKrupp bis 2050, dem Jahr, in dem auch die EU-Kommission Klimaneutralität für die ganze EU erreichen will. Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis sieht gerade auf die Branchen Stahl, Zement und Chemie in Deutschland nun massive Probleme zukommen.
Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ist massiv in Gefahr, wenn der Staat nicht mehr das ausgleichen darf durch Subventionen, was die Unternehmen jetzt an Mehrbelastung durch diese Gesetze erfahren werden, die nun kommen, dann wird möglicherweise Stahlproduktion in Deutschland oder auch in Europa gar nicht mehr stattfinden können.
Aber auch die deutsche Autobranche dürfte mit den neuen Vorgaben ihre Schwierigkeiten haben. Denn das Aus für den Verbrennermotor soll 2035 kommen. Zu früh für einige deutsche Hersteller wie zum Beispiel Daimler. Der Konzern wollte bisher erst 4 Jahre später alle seine Modelle elektrifizieren. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe befürchtet eine starke Gegenwehr der Autokonzerne gegen neue Klimaschutzmaßnahmen.
Das, was die deutsche Automobilindustrie auch über ihre Lobbyarbeit bei der Bundesregierung erfolgreich betreibt, ist eben den Klimaschutz im Verkehrsbereich zu behindern.
Das sieht Kapitalmarktexperte Stefan Risse zurückhaltender.
Die Automobilindustrie kämpft für ihr Geschäftsmodell. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass die jetzt auch versuchen, natürlich den Verbrenner noch so lange wie möglich zu verkaufen. Nichtsdestotrotz haben sie zumindest jetzt eben vor, ihre Flotten massiv auf Elektrifizierung umzustellen. Und das ist ein Fortschritt zu früher.
Schon wegen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sollten die deutschen Unternehmen so schnell wie möglich damit anfangen, auf Klimaneutralität hinzuarbeiten, stellt Ingo Speich von der DekaBank fest. Denn die Konkurrenz aus China und den USA hole auf.
Das heißt, wenn man sich früh positioniert und die Kosten möglichst damit auch langfristiger strecken kann, weil man einfach einen längeren Zeitraum noch vor sich hat, um das zu verändern, desto besser ist es. Aber dass es die Unternehmen belasten wird, das ist vollkommen klar.
Allerdings droht jetzt erstmal eine heiße Diskussion in der EU um die neuen Vorschläge. Das Klimapaket muss mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten besprochen werden. Und da haben einige Länder schon Widerstand angekündigt.
Digitale Währungen wie der Bitcoin machen Euro und Dollar zunehmend Konkurrenz. Dazu kommen die Pläne von Hightech-Konzernen wie Facebook oder der chinesischen Zentralbank für eigenes digitales Geld. Um dabei nicht den Anschluss zu verlieren, will die Europäische Zentralbank jetzt Gas geben bei der Entwicklung eines digitalen Euro. Ursula Mayer mit den Einzelheiten.
Es ist ein nächster Schritt in Richtung digitaler Euro. Die Europäische Zentralbank startet dazu nun ein Großprojekt, zunächst befristet auf 2 Jahre. In der Zeit arbeiten die Zentralbanker an einer möglichen digitalen Währung. Dabei soll es nicht nur um technische Aspekte gehen, sondern auch um den Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer. Ob die Europäer also bald ihren Kaffee mit dem digitalen Euro zahlen können, sicher ist das noch nicht, meint Jürgen Schaaf, der bei der EZB für das Projekt mit zuständig ist.
Es ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber wenn Sie möchten, hat die Rakete die erste Stufe gezündet.
Ob sie dann wirklich abhebt, wird die EZB voraussichtlich erst nach Abschluss des Projekts entscheiden. Was aber haben Verbraucher von so einem digitalen Euro, nachdem sie bereits jetzt digital bezahlen können, etwa mit ihren Smartphones an der Ladenkasse und ihrer Kreditkarte oder Online-Bezahldiensten im Internet? Schaaf, Berater für die Abteilung Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr, sagt:
Sie haben da ein Geld, das der Bank letztendlich gehört. Wenn Sie mit dem digitalen Euro bezahlen würden, würden Sie elektronisch bezahlen mit etwas, was heute dem Bargeld gleichkäme.
Und damit sei er genauso sicher. Selbst im Falle einer Bankenpleite könnten Bürger darauf zugreifen. Dabei soll der digitale Euro Bargeld laut Schaaf nur ergänzen, nicht ablösen. Damit entwickelt die EZB eine europäische Alternative zu Kryptowährungen wie etwa Bitcoins. Sie will auch ausländischen Privatkonzernen wie Facebook etwas entgegensetzen, die eine eigene Währung entwickeln. Denn, so warnt EZB-Vertreter Schaaf:
Wir müssen ein Stück weit darauf achten, dass auch in 5 bis 10 Jahren die monetäre Souveränität, die finanzwirtschaftliche Souveränität Europas nicht komplett in den Händen nicht-europäischer, privater oder staatlicher Anbieter von digitalen Lösungen liegt.
Obwohl viele Fragen rund um den digitalen Euro noch offen sind, sorgen sich die Banken, sie könnten damit womöglich gar überflüssig werden. Deshalb bringen sie bereits eigene Vorschläge ins Spiel, etwa die Volks- und Raiffeisenbanken. So sagte etwa Andreas Martin, Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes, bei einer Pressekonferenz bereits Anfang der Woche:
Ein digitaler Euro sollte Bürgern als digitale Form des Bargelds für ihre alltäglichen Zahlungen zur Verfügung stehen. Und die Versorgung sollte, wie bei Bargeld auch, über die bestehende Bankverbindung erfolgen.
Damit würden Verbraucher den digitalen Euro von ihrer Hausbank bekommen, zum Beispiel auf ihrem Smartphone in einer Bargeld-App mit sich herumtragen und damit überall bezahlen können, mit oder ohne Internetverbindung. Auch die europäischen Datenschützer beobachten das Projekt genau und fordern, den digitalen Euro so zu programmieren, dass Verbraucher damit anonym bezahlen können, zumindest kleinere Beträge an der Ladenkasse. Michael Kaiser von der Hessischen Datenschutzaufsicht warnt:
Andernfalls droht durch die Einführung und Verwendung des digitalen Euros eine komplette Überwachung des Zahlungsverhaltens eines jeden Nutzers.
Bei der EZB heißt es, technisch gesehen ließe sich so etwas auch weitgehend umsetzen. Aber welches Maß an Anonymität sinnvoll sei, werde derzeit noch diskutiert.
Im vergangenen Dezember hat die EU den europäischen Eisenbahnmarkt weiter liberalisiert, mit dem Ziel, dass mehr Bahn gefahren und weniger geflogen wird. In Spanien scheint der Umstieg vom Flieger auf die Bahn gut zu funktionieren. Für nicht einmal 10 Euro fährt dort ein Billig-ICE von Madrid nach Barcelona. Und inzwischen ist sogar schon eine zweite Billigmarke unterwegs. Aus Madrid Oliver Neuroth.
Madrid-Barcelona ist die Rennstrecke der spanischen Bahngesellschaft Renfe. Die Züge fahren Spitzengeschwindigkeiten von 310 km/h. Pro Jahr sind mehr als 4 Millionen Passagiere auf der Route unterwegs. Der Hochgeschwindigkeitszug AVE schafft die 620 Kilometer zwischen den beiden spanischen Metropolen in gerade einmal 2 Stunden und 30 Minuten. Bisher ist das allerdings ein teures Vergnügen. Ein einfaches Ticket kostet im Normaltarif gut 80 Euro. Die Billigkonkurrenz verlangt nur rund ein Zehntel davon. Das französische Bahnunternehmen SNCF bietet in ihrem Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug Ouigo Fahrten zum Einführungspreis von 9 Euro an. Wir wollen Hochgeschwindigkeitszüge populärer machen. Wir wollen das Verkehrsmittel für die ganze Familie sein, Erwachsene, Kinder und auch Haustiere, sagt Hélène Valenzuela, die Direktorin von Ouigo Spanien. Das Unternehmen setzt moderne Doppelstockzüge auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein. Auf den ersten Blick bieten sie denselben Komfort wie die bisherigen AVEs der spanischen Eisenbahn. Allerdings gibt es nur eine zweite Klasse und Extras kosten einen Aufpreis nach dem Prinzip Billigflieger. Wer mehr als nur ein Handgepäckstück mitnehmen möchte, muss draufzahlen. Ebenso wer vorab einen Sitzplatz reservieren will, was bei den AVE-Zügen inklusive ist, einen Platz mit mehr Beinfreiheit haben möchte oder während der Fahrt Wi-Fi-Zugang braucht. Trotzdem, die Preise überzeugen, meinen vor allem jüngere Menschen. Für jemanden wie mich, der noch studiert, ist das eine gute Option. Und dieser Passagier sieht kein Problem, wenn die Sicherheit der Billigzüge die gleiche wie beim AVE ist. Diese Frau hat nur wegen der günstigen Einführungspreise ein Ticket gekauft, erzählt sie. Normalerweise fährt sie nicht mit dem Zug nach Barcelona. Auch auf solche Kundschaft hat es der Betreiber der Ouigo-Züge abgesehen. Menschen, die bisher wenig mobil waren oder vermehrt mit dem Auto oder dem Flugzeug verreist sind. Diese Klientel will auch die spanische Bahngesellschaft Renfe ansprechen und hat vor 3 Wochen ebenfalls einen Billig-Hochgeschwindigkeitszug auf die Schiene gebracht, den AVLO. Der Name setzt sich aus dem bisherigen Hochgeschwindigkeitszug AVE und dem Wort Low-Cost zusammen. Der AVLO pendelt zunächst ebenfalls zwischen Madrid und Barcelona. Die Ticketpreise sind auf Ouigo-Niveau, ebenso die sonstigen Leistungen. Wird die spanische Bahn also im eigenen Land von der Konkurrenz aus Frankreich vor sich hergetrieben? Nein, sagt Francisco Arteaga, Direktor für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bei Renfe. Wir richten uns bei der Entwicklung unserer Strategien nicht nach der Konkurrenz. Wir sehen uns weiter als die Referenz im Bahnverkehr. Im kommenden Jahr will ein weiterer Billigkonkurrent in den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene in Spanien einsteigen, das Unternehmen ILSA. Die Kapazität des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes gibt das her. In diesem Jahr wird es nach Angaben der Betreibergesellschaft gerade einmal zu 65% ausgelastet sein. In Deutschland sind viele Strecken deutlich stärker genutzt, was auch ein Grund dafür sein dürfte, warum Low-Cost-ICEs bisher kein Thema sind.
Und mit dieser Reportage von Oliver Neuroth aus Spanien geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.